Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Hallöchen, ihr Lieben, der literarische Saloon hat wieder die Schwingtüren geöffnet und zwar für die Episode 83. Heute haben wir mal wieder einen bunten Strauß für euch und wer euch das hier gerade sagt, ist natürlich Christian in Berlin und auf der anderen Seite der Leitung haben wir...
Servus, hier ist die Karin.
Hi.
Hi.
Indiana.
Servus.
Ich glaube, ich habe noch nie Servus gesagt hier im Podcast, oder? Aber wir haben gedacht, ich kann jetzt mal was anderes ausprobieren.
Ey, du bist ja so ein Multitalent sozusagen. Ja. Und damit haben wir euch schon mal wieder gezeigt, für alle diejenigen, die hier zum ersten Mal zufällig oder wie auch immer reinhören, genau das könnt ihr erwarten. Wir sind nicht... seriös. Wir machen das einfach, weil wir Spaß drauf haben und in launiger Art und Weise uns gerne über Dinge und Sachen unterhalten, die meistens sogar was mit Büchern zu tun haben.
Das stimmt.
Ja.
So sind wir.
Tatsächlich hatten wir beide ja sowohl unabhängig voneinander als auch zusammen direkt bevor diese Aufnahme jetzt hier, also fast direkt bevor diese Aufnahme erfolgt ist, auch was mit Büchern zu tun, nämlich mit der Messe. Wie ist so dein Fazit?
Also eigentlich bin ich, also ein bisschen gemischt, also der Samstag, der letzte Tag und der ja auch dein erster war, den fand ich total anstrengend, das war wirklich Hölle.
Da erzählst du Dinge, aber wirklich, ja. Ey.
Du, aber
wenn
Donnerstag
uns die,
und Freitag.
Ja, entschuldige, wenn uns die Pandemie 1 irgendwie gezeigt hat, eigentlich braucht es gar nicht so viele Leute auf einem Dings, ja. Oder?
Ja, total. Also ich fand es auch ein bisschen, also arg viel. Also Menschen sind schon echt anstrengend, wenn sie so in der geballten Masse kommen. Also ich kann es ja auch verstehen, also dass die Leute heiß drauf waren, endlich wieder Messe und es war ja auch toll. Aber ich war ja schon am Donnerstag und am Freitag da und das war wirklich extrem nett, muss ich sagen. Also da hatte ich wirklich, hatte ich sehr viel Spaß. Ich hatte ganz, ganz, ganz tolle Termine mit wundervollen Menschen, privat und auch ein bisschen nicht ganz so privat, sondern eher wirklich tatsächlich mal ein bisschen businessmäßig und das war toll. Also das war wirklich wie Klassentreffen und einfach nur schön. Und am Samstag habe ich ja auch viele tolle, nette Menschen getroffen, dich zum Beispiel.
Ja,
und
danke.
auch ein paar Leserinnen und Bloggerinnen und das war super, aber halt auch echt anstrengend, diese Menschenmassen, also das ist wirklich.
Ja. Also und dabei haben die ja diese ganze Halle 3 und sind wir mal ehrlich, die Halle 3 ist doch die einzige, in der man sein muss, oder? Also diesmal bin ich ja wirklich mal so als Gast da gewesen, wirklich einfach nur als jemand, der sich das alles mal anguckt und also ehrlich gesagt, was anderes als die Halle 3 habe ich nicht gebraucht. Wir haben uns die zwar mal angeguckt, also so die anderen grob mal irgendwie, ein paar direkt, dass wir hingegangen sind, also wie jetzt so die Halle des Gastlandes und eben diese große Bühne unten, die es ja immer gibt. Bei anderen haben wir dann bloß mal so auf den virtuellen Messeplan in der App geguckt und gleich gesagt, da muss ich nicht hin. Ja. Und ich erinnere mich noch an meine allererste Frankfurter Buchmesse als Gast. Da waren ja, weiß ich nicht, gefühlt 8 Messehallen voll. Ja. Und ja, jetzt kriegt man das Ganze eben auch in weniger unter. Und dadurch war es natürlich auch in jeder Halle wieder voll, aber das haben die garantiert auch aus Kostengründen wieder gemacht. Ne?
Ja gut, was heißt aus Kostengründen? Also ich schätze mal, dass halt einfach ganz viele Aussteller immer noch nicht gekommen sind, gerade die von weiter her kamen und auch die großen deutschen Verlage, die hatten zum Teil schon erheblich kleinere Stände, ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Also da wird schon noch gespart und es wusste ja keiner, in welcher kann es wieder stattfinden. Also gut, man war sich schon relativ sicher, dass es jetzt mal in diesem Jahr funktionieren wird, aber Ja, also ich meine, ich glaube, die Pandemie, die hat bei uns allen Spuren hinterlassen und natürlich auch in der Buchbranche, gute und weniger gute.
Ja,
aber,
du sagst es.
Ja. Ja, also ich fand's toll. Ich hatte einfach wirklich ein paar ganz spannende und tolle Gespräche mit interessanten Menschen. Aber ja, also ich muss ja, also ich meine, auch wenn auf die Gefahr hin, dass ich jetzt ein paar unserer Zuhörenden irritiere, ich kann mir immer nicht erklären, was so reine Leser an der Messe finden. Also gerade an der Frankfurter Buchmesse, das ist... Ich weiß auch nicht, da gibt es doch nichts, was es nicht auch im Buchladen gibt. Außer
das
halt irgendwie.
Ist tatsächlich eine Frage, die ich und wir beide, also Simone und ich, uns auch gestellt haben immer. Weil, ich meine, natürlich, du hast da, wenn du es ein bisschen planst, schon die Möglichkeit, dass du im Vorfeld weißt, an den Ständen gibt es Bücher zu kaufen. Und wenn du es dann noch zusätzlich so planen kannst, dass du weißt, dass du die passenden Autoren dazu auch noch irgendwie treffen wirst, hast du natürlich diese Zusatzvariante, dass du das Buch signiert bekommen kannst. Ja, und ich habe ja wirklich so viele Leute mit also riesen Stapeln von Büchern da rumstehen sehen. Und war wirklich erstaunt. Also auch draußen in der Agora haben die Leute da ja alle irgendwie gesessen und sich gegenseitig ihre Errungenschaften irgendwie gezeigt. Das war schon irgendwie cool. Aber auf der anderen Seite, wie du sagst, das könnte man auch im Buchhandel kaufen. Aber ich meine, gut, wir können ja im Prinzip auch froh sein,
total,
wenn die Leute immer noch so einen Bock drauf haben. Also
ja.
Macht weiter, macht bitte weiter.
Macht unbedingt weiter und ich finde das super. Ich muss ja auch nicht alles verstehen, aber ich finde es natürlich total großartig. Aber ich glaube, ja, weiß es auch nicht. Also weiß nicht, ob ich auf der Buchmesse schon jemals ein Buch gekauft habe. In Leipzig habe ich schon mal öfter Bücher gekauft, aber
okay. Ja, na gut, die haben ja da immer diese besondere Variante, wo dann immer die Messebuchhandlung noch ordentlich abgreift mit. Kann man auch machen. In diesem
das
Fall.
Das haben sie, glaube ich, geändert, aber
das kann sein, dass das inzwischen jetzt auch geändert ist, weil immerhin hat ja auch die Frankfurter Buchmesse, die ja vorher sehr restriktiv war, was die Möglichkeit von Buchverkäufen anging, individuellen Buchverkäufen. Da hieß es ja dann erst irgendwie, es muss immer irgendwie nur dann, wenn quasi Signierstunde ist. Und dann wurde es so ein bisschen aufgeweicht. Wir hatten ja dann mit dem insofern mit dem Stand Glück, weil es irgendwann dann nur noch hieß, es muss ein Autor am Stand sein, dann darfst du auch verkaufen. Und da war es nicht so klar, dass immer genau der oder die Autorin zu dem jeweiligen Buch, was verkauft wird, da sein muss, sondern nur irgendwie muss da wer da sein. Und dadurch haben wir das ja auch hingekriegt. Aber jetzt ist es ja tatsächlich so, dass du wirkliche Verkaufsstände direkt da hast, die von vornherein sagen, jo, wir sind von vorne bis hinten im Prinzip da an allen Tagen und wir sind quasi unsere eigene Messebuchhandlung sozusagen.
Ja, nein, also nicht falsch verstehen, liebe Leute, ich finde das total toll, wenn ihr Bücher auf der Buchmesse kauft, macht bitte weiter so und vergesst mein albernes Geschwätz von eben.
Nein, wir haben ja gerade eben schon drüber gesprochen, ich verstehe dich da durchaus auch. Ich verstehe aber auch so ein bisschen die Leute, die vielleicht da auch quasi, ich kann es mir jetzt nur so vorstellen, dass sie auch zeigen, was heißt jetzt zeigen? Das ist so ein bisschen dieses, guck mal, was ich alles Schönes habe und dann so viele Leute, die gleichgesinnt unterwegs sind, da finden, dass das gleich nochmal so ein irgendwie einen zusätzlichen Drive gibt oder so. Ihr Lieben, ihr dürft uns gerne aufschlauen und euch, sagen wir mal, einfach mal an uns wenden, uns Bescheid geben, irgendwie per welchem Medium auch immer, einfach mal schreiben, was für euch das Besondere daran ist, auf der Buchmesse in Frankfurt tatsächlich eben auch Bücher zu kaufen. Das würde mich durchaus auch interessieren.
Ja, also ich find's jedenfalls, also ich find's toll, aber mich würde die Motivation auch interessieren. Ich bin ja wirklich eine manische Leserin, muss ich ja sagen. Also schon immer und mein ganzes Leben. Und auch wenn ich jetzt seit ein paar Jahren fast ausschließlich E-Books lese, einfach weil ich es so viel praktischer finde, nur den Reader einstecken zu haben.
Yep.
Und ich auch nicht so diese total romantische Papierverklärung habe, die ich schon auch nachvollziehen kann, weil es ist ja einfach ein sehr hübsches und ein sehr schönes Medium. Aber ich habe ein paar signierte Bücher, aber das war dann immer meistens eher so ein Versehen, wenn ich halt zufällig irgendwo, also ich habe einige Bücher von ja, von Kolleginnen oder Kollegen, die sie mir dann halt auch netterweise signiert haben. Aber ich weiß auch nicht. Also eigentlich ist mir das total egal. Es interessiert mich jetzt nicht so. Also mich interessiert der Inhalt, aber nicht.
Das ist ja tatsächlich auch, kann man immer wieder bei Facebook und Co. Lesen, sehen, wie auch immer, als irgendeine entsprechende Spruchkachel oder eben als den Spruch so abgetippt. Das ist ja offensichtlich eben zwei vollkommen voneinander unabhängige Hobbys sind. Bücher lesen und Bücher kaufen oder ja, Bücher sammeln, ja, sozusagen.
Ich bin voll, wow, für die Käufer. Also ihr seid, also die Käufer sind mir die allerliebsten.
Ja, absolut.
Nee, also vor allen Dingen die meisten Käufer kaufen, lesen ja dann auch gelegentlich wenigstens.
Jo.
Oder?
Ich denke schon.
Also sonst macht es ja eigentlich keinen Sinn.
Naja, gut, ich meine, früher war es so, dass wer auf sich hielt, irgendeiner Form von, nennen wir es mal, Bibliothek hatte und anhand dessen, was man da drin so zu stehen hatte, quasi auch seine eigene Lese-DNA und was bin ich für ein Mensch quasi oder was möchte ich für ein Mensch sein. Es war ja im Zweifelsfall so, dass da auch irgendwelche Dinge drin standen, so den Klassiker, den musst du da drin haben, auch wenn du es nie gelesen hast, so. Ja, aber wenn du dich als irgendein Mensch bestimmten, Standes oder einer bestimmten, Philosophie oder so definieren wolltest, dann hattest du in dem Bücherregal, was kleiner oder größer war, dann eben auch die entsprechenden Bücher zu stehen, egal ob du sie gelesen hattest oder nicht.
Ja, das stimmt natürlich, aber das ist tatsächlich, also in solchen Dimensionen denke ich irgendwie gerade gar nicht mehr, das ist...
Nein. War auch nie was mich irgendwie interessiert hat.
Nee. Und wer meine Bücher in seinem Regal stehen hat, das sind natürlich die allerbesten Menschen, ja, muss
sowieso.
Ich jetzt mal ganz klar sagen. Also
sowieso.
Das ist ja, die sind wirklich in der internationalen Rangliste und mit Karma-Punkten und sowas bestens ausgestattet. Also es gibt kaum bessere Menschen als so, jetzt haben wir genügend geschleimt. Jetzt
aber sowas vor.
Wir sind ja auch nicht nur so zum Spaß heute hier. Also wir eigentlich sind, schon, aber...
ja, wir sind zu unserem Spaß da. Ob ihr da dran gleich noch Spaß haben werdet, schauen wir mal. Wollen wir denn jetzt mal direkt in Medias Res gehen oder möchtest du vorher noch ein paar letzte Worte sagen?
Ja, ich muss ein schlimmes Geständnis abgeben, Christian.
Was denn?
Ich habe nichts zu liefern heute.
Oh,
ja.
Das tut mir jetzt aber leid für euch, ihr Lieben.
Ja.
Zum Glück habe ich ja ein kleines bisschen was geschrieben. Also insofern müssen wir jetzt nicht einfach nur ins Trockene plotten oder wenn du, Karin, mit dem Wort immer noch so deine Probleme hast, wir unterhalten uns über den Verlauf, den die Geschichte nehmen könnte.
Das ist genau wie mit Wandern. Ich wandere ja auch nicht, ich gehe ja nur spazieren.
Genau.
Das ist genau. Ja, nee. Mach mal den...
Genau,
den
Spoiler-Alarm
ab
jetzt
geht
das nämlich los.
Yep.
Spoiler-Alarm. Weiterhören auf eigene Verantwortung.
Jo, also ihr habt es vorher schon gehört, ein bisschen was Neues gibt es. Ich würde auch mal spontan sagen, dass es tatsächlich jetzt bis zu einem Kapitelabschluss gekommen ist, also zumindest gedanklich für mich.
Ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe.
Ja, ich mir auch nicht, Siri.
Was quatscht die denn dazwischen?
Ja, das ist, üblicherweise hört sie nicht zu, wenn ich aber, und du kennst mich ja, ich bin ein sehr ausufernd gestikulierender Mensch beim Reden, wenn ich gerade durch Zufall meinen Arm gehoben habe, in diesem Moment hört Siri dann zu. Also jetzt zum Beispiel nicht, weil ich jetzt mich am Schreibtisch festhalte. Aber wenn ich dann gerade mal den Arm zu meinem Mund gehoben habe, hört sie natürlich zu. Und ich habe eben irgendwas gesagt, was sie offensichtlich nicht verstehen konnte.
Ich finde das creepy, ehrlich gesagt, ist wirklich. So. Das ist.
Ja, du, wir werden früher oder später werden wir, also wir vielleicht nicht mehr, aber ich denke mal, es wird sich immer mehr dahin entwickeln, dass das die Normalität wird, dass eben Systeme auf uns lauschen, um irgendwie dieses oder jenes dann letztendlich für uns zu tun. Wahrscheinlich wird das dann der Punkt sein, wo unsere Generation langsam aussteigt und unsere Kindergeneration dann irgendwie sagt, ja, normal. Hm. Ja, das ist, ja, vermutlich. Könnte sein. Ja, ich erinnere mich da so an das eine oder andere Projekt, was ich jetzt ja gerade so am Laufen habe. Da gibt's ja auch so viele Sachen, die durchaus innovativ sind. Und naja. Wir schauen mal. Ich habe mich im Übrigen, und jetzt drifte ich zumindest schon wieder so ein bisschen vom Plotmodus ab. Ich habe mich inzwischen mehr oder weniger mit mir selber geeinigt, dass ich dann wohl doch jetzt das Projekt im Self-Publishing raushauen werde. Weil alles andere ist mir jetzt dann doch zu blöd. Ich habe jetzt mal in Richtung Cover und so meine Fühler ausgestreckt. Mal gucken, was dabei rauskommt.
Ja, ich kann dir da nur dazu raten. Das wird sicherlich super. Und haben wir ja auf der Messe drüber geredet, müssen wir jetzt nicht so en Detail hier durchbequatschen. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich tatsächlich der beste Weg für den Stoff. Ich sehe da viel Potenzial drin und
ich muss dann bloß vorher genügend entsprechend interessierte Menschen irgendwie aktiviert kriegen, dass ich diesmal vielleicht vorher schon so ein bisschen interessierte Leserschaft einfach da habe. Und da wird mir ja hoffentlich das Konzept, was du mit der Helen schon mal, die wir ja auch schon mal in einem früheren Podcast, in einer früheren Episode am Start hatten, mit ihr zusammen da mal noch mal ein bisschen Butter bei die Fische geben. Und ihr werdet es alle mitbekommen, wenn das Ding an den Start geht. Denn das werde ich mich zumindest mir nicht nehmen lassen, hier noch mal ein oder zwei Worte drüber zu erzählen.
Ja, oder auch ein oder zwei Stunden, das kriegen wir auch hin.
Auch dieses,
nein,
ja.
Könnte passieren. Ich meine, das ist ja tatsächlich so. Du hast ja dein letztes Buch, das ging ja, sag ich mal, PR-mäßig und Werbemarketing-mäßig so ein bisschen unter. Ja. Also du hast ja nicht so richtig viel gemacht.
Ich habe diesmal wieder andere Dinge gemacht, die aber offensichtlich auch nicht den gewünschten Erfolg hatten, wie zum Beispiel Amazon-Werbung. Und irgendwelche Dienstleister damit beauftragt, da irgendwie Dinge und Sachen zu tun. Jo, war dann auch nix.
Ja. Also lass uns da noch mal in Ruhe drüber reden.
Genau, da müssen wir noch mal drüber offline sprechen.
Genau.
Richtig. Denn also, das sind Geheimnisse, die ihr nicht wissen dürft.
Noch nicht wissen dürft.
Vielleicht. Wenn es dann endlich mal klappt, dann lassen wir euch vielleicht daran teilhaben. Jo, aber bevor wir jetzt wieder vollkommen von Hölzchen auf Stöckchen kommen, Apple Tree Murders, hm? Da war doch was.
Ja, da war doch was. Also Granny ist immer noch tot, fürchte ich, und daran wird sich auch nichts ändern.
Nee, daran wird sich nichts ändern. Ich habe allerdings, bevor ich womöglich hier auf die Idee komme, euch die nächsten Zeilen daraus vorzulesen, erstmal eine Frage an dich, Karin, die ich nämlich hier direkt auch sehe in einem Kommentar, den ich in unserem Text so gemacht habe, eben an das letzte Stück von deinem geschriebenen, weil der Constable Fumble in deiner Version quasi quasi ja, Jonah sitzt, während ich irgendwie der Meinung bin, der duzt sie. Und das wollte ich vorher vielleicht einfach nochmal mit dir besprochen haben.
Ja, nee, du hast vollkommen recht. Ich hab da auch nochmal drüber nachgedacht. Die sind ja beide, die kennen sich ja schon seit ewigen Zeiten, ja. Also sie ist ja schon ewig in Foy und er ja auch. Und das ist ja so ein kleines Städtchen. Und sie als Lokalreporterin der hiesigen Zeitung, die begegnen sich ja ständig und natürlich duzen die sich. Okay. Ja? Also sie sind sich in herzlicher Abneigung.
Entgegengetan, ja, richtig.
Aber da wird dann trotzdem geduzt natürlich. Also das, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum ich da so gesiezt habe in der einen Szene. Vielleicht, weil ich ohne Sinn und Verstand das irgendwie 5 Minuten gefühlt vor der letzten Aufnahme geschrieben habe. Ja, und das wollte ich jetzt, weil ich das heute vermeiden wollte, habe ich lieber gar nichts geschrieben.
Ja, sorry. Das ist, es sei dir und mir und uns gegönnt. Wir können uns ja auch so über Dinge und Sachen unterhalten, die vielleicht dir dann auch noch so das eine oder andere an die Hand geben, was du dann jetzt direkt einfließen lassen könntest. Schauen wir einfach mal.
Ja, das wird dann auch, und ich hab ja auch eine gute Ausrede. Also es ist tatsächlich, es ist keine Ausrede, es ist es ist die nackte Wahrheit. Wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, habe ich das Elend hinter mir. Dann muss das aktuelle Manuskript einfach abgegeben sein. Da wird es einfach kein Flehen mehr geben. Aber im Moment hänge ich halt wirklich noch so ein bisschen hinter meinem Zeitplan her und das ist arg unangenehm.
Das will bei dir schon was sagen, denn du bist ja, ich habe gerade letztens nochmal diese Festhalten oder Durchhalten oder Loslassen Folge gehört, wo wir uns ja auch über das Thema Schreibdisziplin ein bisschen unterhalten hatten, ob man das durchhalten kann. Und da bist du ja üblicherweise völlig stringent am Start.
Ja, bin ich auch, aber ich habe mich ehrlich gesagt, also ich meine, dann war die Buchmesse und es ist ja immer irgendwas und ich habe mich da ehrlich gesagt so ein bisschen, also ich habe mir, mein Zeitplan war irgendwie schlecht gewählt und ja, egal. Also ist so. Ich bin jetzt optimistisch, dass ich das schaffe und das werde ich auch schaffen, aber ich hätte jetzt unmöglich seriös da heute eine Szene schreiben können oder ich hätte es tun können, aber dann hätte ich halt auf irgendwie 3000 Wörter von meinem Roman verzichten müssen. Und das war mir das jetzt eben gerade wichtiger. Eben,
denn es ist ja im Prinzip eigentlich eher ein Hobbyprojekt von uns, was wir euch natürlich irgendwann in die Shops bringen werden, wenn wir es dann irgendwann mal fertig haben. Aber es muss im Zweifelsfall dann doch hinter den Sachen, die für uns die hauptsächliche Tätigkeit darstellen, leider dann zurückstehen. Aber gut. Auf die Art und Weise können wir noch mehr Episoden damit füllen. Hurra!
Ja, und außerdem kannst du dich sehr freuen, weil die Bühne gehört heute praktisch ausschließlich dir und deiner Szene.
Juhu!
Und ich habe ja Stimmen auf der Buchmesse gehört, die wieder mal das hohe Lied auf deine Vortragskunst gehalten haben. Also auf meine wird ja immer nie erwähnt, weil, also kann ich auch verstehen, non-existent und so. Aber ja, also die Leute wollen sowieso lieber dich hören, wenn du Geschichten liest als mich. Aber sie wollen, glaube ich, auch meine dummen Kommentare dazu hören, insofern.
Eben.
Außerdem ist es auch sowieso egal, weil wir machen, was wir wollen. Und jetzt leg mal los, exakt, lieber Christian.
Ja, damit ihr auch wieder auf dem gleichen Stand seid, immer vorausgesetzt, ihr habt die vorigen Plotfolgen mitgehört, werde ich euch jetzt noch mal ganz kurz eben dieses letzte bisschen, also die letzten 2, 3 Sätze, die Karin noch geschrieben hatte, vor unserer letzten Plotfolge mit vorlesen, damit wir alle auf dem gleichen Punkt anfangen, sozusagen. Ja. Also, dann gucke ich mal.
Da wird halt noch gesiezt, genau. Also wundert euch nicht, das genau. Wird noch geändert.
Also riss ich mich zusammen und sagte so eisig wie möglich: Wenn Sie das wirklich glauben, dann wäre das doch ein Grund mehr, auf der Stelle die Spurensicherung zu rufen. Ich bin mir sicher, die Kollegen können ganz eindeutig feststellen, was auf meinen Hund zurückzuführen ist. Einiges, wie ich zugeben muss, und was nicht. Tatsache ist, dass Granny Smith bereits tot war, als wir den Laden betreten hatten. Allerdings noch nicht besonders lange, denn sonst wäre die Sahne sicherlich nicht nur verkohlt, sondern vermutlich in Flammen aufgegangen. Ich fand, dass das ziemlich schlüssig klang. Und je länger ich darüber nachdachte, desto unheimlicher wurde mir. Sahne kochte verdammt schnell über, wie ich von meinem ziemlich dürftigen Kochkünsten zu berichten wusste. Das war eine Sache von Minuten. Also muss Granny vor nur wenige Augenblicke bevor... Wie gesagt, Sie laden an einer viel zu blühenden Fantasie, beschloss Constable Fumble meine Gedanken. Ich denke, dass sich die Eisenkette da hinten gelöst hat und dadurch die schwere Pfanne gegen den Kopf geschlagen ist. Ein tragischer Unfall, nichts weiter. Das war's. Und jetzt sind wir wieder bei Granny. Mhm. Wie vom Schlag getroffen, blickte Granny zwischen Fumble und Jonah hin und her.
Nein, das ist es eben nicht gewesen, Lucius, du Riesenrindvieh. Sieh doch genau hin oder überlass das Ermitteln denen, die wirklich etwas davon verstehen, und kümmere dich weiter um Nachbarschaftsstreitigkeiten oder betrunkene Randalierer. Schau dir Jonah an, sie ist nicht einmal eine Polizistin, aber man kann ihr am Gesicht ablesen, dass sie weiß, dass hier etwas nicht stimmt.
Die Augen des Constables zuckten in ihre Richtung.
Kannst du mich hören? Du meine Güte, Lucius, hörst du mich?
Er runzelte die Stirn, schüttelte dann aber den Kopf, wie um ein lästiges Insekt zu verscheuchen, und wandte sich erneut Jonah zu.
So, und nachdem das geklärt ist, kannst du die Küche verlassen. Jetzt sind wir übrigens beim Du. Denn ich bin völlig ignorant über das, was Karin womöglich sagen könnte, einfach zum Du wieder.
Nein, das ist schon richtig. Ich bin sehr dafür.
Du wirfst mich raus, bemerkte Jonah. Nur aus der Küche, gab Fumble zurück und tätschelte Jonas Oberarm. Bleib ruhig im Laden. Es kann ja sein, dass es doch noch ein paar Fragen gibt. Und du kannst doch den Kunden, die rein wollen, sagen, dass erst einmal geschlossen ist.
Du meine Güte, schoss es Granny durch den Kopf. Und sie hatte dabei das Gefühl, dass ihr sämtliche Farbe aus dem Gesicht weichen würde, wenn sie noch eins gehabt hätte. Die Bestellung für das Fest in Bodinnick. Es fehlt noch die Hälfte. Wer soll denn? In diesem Augenblick traf sie die Erkenntnis wie ein Blitz. Sie würde niemals wieder hier in der Küche stehen und ihren geliebten Fudge kochen. Wahrscheinlich würde niemand das jemals wieder tun. Sie hatte immer gedacht, dass noch Zeit genug wäre, um sich um eine Nachfolgerin zu kümmern. Aber nun? Jonas Gesichtsfarbe veränderte sich tatsächlich dramatisch, wenn auch aus einem anderen Grund. Zuerst wurde sie blass, dann entwickelte es sich in Richtung eines frisch gekochten Krebses. Sie schaute auf den Punkt, an dem die Hand des Constables sie gerade berührt hatte, während ihr Unterkiefer hinunterklappte. Sie schien etwas sagen zu wollen, schloss den Mund dann aber wieder und atmete tief durch. Jonah bückte sich und griff nach der Hundeleine, auf der sie stand. »Ich muss sowieso mal telefonieren«, sagte sie und machte sich auf, zusammen mit Freddy die Küche zu verlassen.
»Telefonieren?« fuhr Fumble auf. »Oder?«
»Ja, genau, telefonieren«, rief Jonah dazwischen, »mit meinem Arbeitgeber, um ihm zu erklären, dass ich noch nicht bei ihm erscheinen werde.«
»Aber unterstehe dich, etwas von dieser Sache hier zu berichten, bis die Ermittlungen...«
Jonah drehte sich in der Tür herum und bedachte den Constable mit einem kecken Augenaufschlag. »Das heißt also, es wird Ermittlungen geben?« Nun war es an Fumble, schlagartig die Gesichtsfarbe zu wechseln.
»Du, ich...« »Das lass mal schön unsere Sorge sein.«
»Natürlich«, antwortete Jonah zuckersüß und wandte sich erneut zum Gehen.
»Und mach die Tür hinter dir zu«, bellte Fumble, »nicht, dass dieser Höllenhund hier noch einmal hineinrennt und das letzte bisschen von den Spuren des Unfalls zerstört.«
Während die Tür geschlossen wurde, drangen aus dem Flur einige Worte in die Küche, die Granny aber trotz ihrer geschärften Sinne nicht verstehen konnte. Fumble hatte sie offensichtlich ebenfalls nicht mitbekommen, denn er schaute Jonah nicht hinterher. Stattdessen stand er mit in die Hüften gestemmten Händen vor dem Küchentisch und ließ seinen Kopf langsam hin und her schwenken, während er vor sich hin brummte.
»Lucius, bitte lass das nicht einfach so stehen«, rief Granny. »Man hat mich umgebracht!«
Der Constable nickte. Granny konnte nicht erkennen, ob er tatsächlich ihr damit zustimmte oder nur sich selbst bestätigte. Dann strich er sich über den Walross-Schnurrbart und holte sein Handy hervor.
»PC Fumble hier«, meldete er sich, nachdem das Gespräch angenommen worden war. »Melde mich vom Fundort der Leiche von Faye Smith, hier allgemein als Granny, der Inhaberin der Fatsch-Manufaktur. Sie ist offen... Nein, ja, aber ich...
In Ordnung, ich halte die Stellung bis... Er nahm das Telefon vom Ohr und hämmerte mit seinem Finger auf die Auflegentaste. Ja, du mich auch, Mr. Perfect, knurrte er. Wenigstens bin ich nicht die Einzige, die nicht mit der Meinung anderer Leute zufrieden ist. Granny begann zu hoffen. Eine knappe Stunde später war diese Hoffnung bereits am Bröckeln. Als Police Sergeant Jeff Taylor zusammen mit dem Gerichtsmediziner und dem Team der Kriminaltechnik eingetroffen war, hatte sie einer genauen Untersuchung durch die Profis entgegengefiebert, war aber schnell desillusioniert worden. Fumble hatte die Zeit bis zum Eintreffen der Kollegen anscheinend dazu benutzt, um sich jedes zu seiner Auffassung passende Detail genauestens einzuprägen. So überfiel er das Team mit einer Eilfertigkeit, die Dr. Isaacson zunächst ein Stirnrunzeln entlockte, aber je länger er Rede und Antwort stand und dabei alles, was passte, hervorhob, das nicht so sehr passende jedoch Jonah und ganz besonders Freddy zurechnete, desto positiver schien alle seiner Unfalltheorie gegenüberzustehen. »Danke, PC Fumble«, sagte Taylor schließlich nickend. »Sie haben uns ja geholfen. Ab jetzt übernehmen wir, aber ich bin mir sicher, dass wir, sollten wir noch Fragen haben, auf Ihre Expertise zählen können.« Der Constable nickte zackig. »Ich mach nur meinen Job. Dann kann ich ja jetzt mit der Befragung der Zeugin weiter.« »Nicht notwendig«, unterbrach ihn der Sergeant. »Das hat PC Williams bereits erledigt, während wir hier beschäftigt waren.« Fumble nickte erneut, machte aber keine Anstalten zu gehen. »Ich denke, das ist dann alles«, bemerkte Taylor mit einer ausladenden Handbewegung. »Vielen Dank nochmal.« Die Augen von Fumble zuckten zwischen Taylor, dem Ort, wo Granny stand, und Isaacson hinter hin und her. »Hast du immer noch nicht verstanden, Lucius? Es ist Zeit zu gehen!« Als Fumble bei keinem der Umstehenden eine Bestätigung für sein weiteres Hiersein zu finden schien, gab er ein leises Brummen von sich. »Na, dann würde ich mal wieder meine Runde machen. Auf Wiedersehen, die Herren.« »Und Dame, so viel Zeit muss sein.« »Und machen Sie bitte die Tür hinter sich zu«, rief Taylor dem Constable hinterher. Nachdem dieser in Richtung des Ladens verschwunden war, ergänzte er an seine Kollegen gewandt: »Doch, Sheriffs.« Dann brachen sie allesamt in Gelächter aus. Granny lachte mit und fing an, wieder Hoffnung zu schöpfen. »Aber eins muss man dem Guten lassen«, sagte Dr. Isaacson schließlich. »Das Szenario könnte passen.« »Ach nicht, doch, lasst euch nicht so einen Unfug erzählen.« brummte Taylor und nickte langsam. »Augenscheinlich passt die Wunde an der Toten zu dem Blutfleck an der Pfanne. Dann die kaputte Aufhängung. Und schwer genug, um solchen Schaden anzurichten, kommt dir das Ding auch vor.« »Das stimmt zwar, aber so war es trotzdem nicht.« »Es kommen natürlich nach wie vor auch noch andere Todesursachen in Frage. Letztendlich könnte es sogar sein, dass sie nur aus Versehen an diese Pfanne gestoßen ist und vor Schreck einen Herzinfarkt bekommen hat. Naja, wir werden es sehen, wenn ich sie auf dem Tisch habe.« »Grandios, Herr Doktor, das... Huch, was geschieht denn hier?« Granny, die sich während des Gesprächs vollkommen auf die Polizisten konzentriert hatte, wurde mit einem Mal zur Seite gezogen. Ihr Blick schoss nach unten und sie erkannte den Grund. Zwei der Kriminaltechniker hatten ihren leblosen Körper herumgedreht und ein Stück zur Seite gezogen. Nun machten sie sich daran, ihn in einen schwarzen Sack zu stecken. Grannys astraler Körper wurde hin und her geschüttelt, dann wurde sie zu Boden gedrückt, als der Fuß, an dem sie festhing, im Sack verschwand. »Ui, Sie werden mich doch nicht auch in diese finstere Höhle stecken!« Doch an dem Prinzip, das Granny schon ganz zu Anfang hatte erkennen müssen, hatte sich nichts geändert. Sie konnte sich nicht lösen, so sehr sie auch zog und zerrte. »Nein, ich möchte das nicht, lass los!« Ein abgehacktes Ratschen erklang, als einer der Techniker versuchte, den Sack zu schließen. Mit einem Stirnrunzeln ließ er davon ab und nahm den Reißverschluss in Augenschein. »Ich sagte, dass ich das nicht möchte!« Halb im Sack steckend und halb draußen fixierte Granny den Mann und versuchte, seine Schultern zu fassen. Das Stirnrunzeln wurde stärker. Granny schaffte es tatsächlich, Halt an dem Mann zu finden. Schlagartig wurde er kalkweiß im Gesicht. Er gab ein Keuchen von sich, zuckte zurück und fiel hinüber, immer noch den Zipper in der Hand. Ein reißendes Quietschen ertönte und Granny schoss vor, direkt hinein in den auf dem Boden liegenden. Dieser drehte seinen Kopf zur Seite und übergab sich ansatzlos. Mit einem Fluch sprang Taylor rückwärts, um seine Schuhe vor dem Erbrochenen in Sicherheit zu bringen. »Ben, was soll das? Das machst du doch nicht zum ersten Mal.«
»Ich weiß auch nicht«, röchelte der Mann zwischen zwei Schwellen. »Da ist irgendwas.«
Entschuldigen Sie, mein Lieber, sagte Granny, die es inzwischen geschafft hatte, sich seitlich aus dem Kriminaltechniker hinauszurollen. Das kam nur so plötzlich und ich wusste nicht, dass ich einen solchen Effekt auslöse. Huch, was soll das heißen? Kam es gleichzeitig von Taylor. Der Techniker setzte sich auf und schaute betreten in die Runde. Also ich hatte mit einem Mal das Gefühl, dass mich irgendwas umfangen würde, das gleichzeitig brennend heiß und eiskalt war. Diese Übelkeit, die konnte ich nicht stoppen. Aber so schnell wie das Gefühl gekommen war, so schnell ist es jetzt auch wieder weg. Dr. Isaacson blickte vom Techniker zu dem nun geschlossenen schwarzen Sack. Das ist in der Tat seltsam. Dann griff er in seinen Koffer und holte zwei Gesichtsmasken heraus, von denen er eine aufsetzte. Die andere gab er dem auf dem Boden Sitzenden. Ich denke, Sie sollten auch eine Maske aufsetzen, Harris. Wir beide haben am engsten an der Leiche gearbeitet und lassen sich auf eventuelle Keime untersuchen. Vielleicht ist an diesem Tod doch mehr dran, als wir bisher dachten. Jones, Sie versiegeln vorsichtshalber den Verschluss des Leichensacks. Sie meinen... Ach nee, das ist Taylor. Sie meinen, es könnten auch Läuse und Flöhe sein? Wandte Taylor sich an den Gerichtsmediziner. Bitte? Na, vielleicht gibt's gleich zwei Gründe, aus denen die Arme gestorben ist. Eine Pfanne und... Er machte eine vage Handbewegung und verstummte. Isaacson lachte. Wenn Sie es so sehen wollen, dann ja. Im Grunde genommen denke ich nicht, dass es sich um einen Virus oder keinen Hexenfluch handelt. Er zwinkerte mit einem Auge. Hexenfluch, dass ich nicht lache. Wobei, wenn ich in das Gesicht denke, das Dimmu gemacht hat, als die Superiorin mich statt ihrer das Ritual vollziehen ließ. Und irgendwas hat sie dabei auch in ihren Darmbart gemurmelt. Was, wenn... Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht, ergänzte der Gerichtsmediziner und beendete Grannys Gedanken. Dann gab er den Technikern noch einige Anweisungen und bereitete Taylor darauf vor, dass der komplette Obduktionsbericht noch eine Weile auf sich warten lassen würde, da sie noch mit dem rätselhaften Tod einer ganzen Familie aus Lostwithiel beschäftigt seien. Die Techniker packten zusammen und brachten Beweismittel und Grannys sterbliche Hülle hinaus. Taylor ließ sich kurz von Williams auf den letzten Stand bringen, dann gab er den Auftrag, sich in der Nachbarschaft umzuhören und verließ zum Schluss selbst die Küche. Granny stand am Küchentisch und sah ihnen hinterher. Dann wurde ihr etwas klar. So.
Und was wurde ihr klar? Mann, du machst es spannend.
Ja, das ist doch ein Kapitelende. Aber ich meine, ja, unter uns kann ich es ja sagen. Ihr wurde klar, dass sie frei ist. Sie steht ja immer noch da, während der Leichensack abtransportiert wurde. Ja. Durch diese durch dieses Ding mit dem Kriminaltechniker, wo sie sich irgendwie an ihm und er und hin und her dann das noch in der Hand hatte, hat er sie geschafft, irgendwie abzuschneiden. Und dementsprechend ist sie jetzt ein Free Spirit sozusagen. Und ab jetzt kann es dann eben auch weitergehen.
Ja, mega. Also ich fand die Szene wirklich super. Ich habe total gerne zugehört. Also du hast ja unfassbar viel neues Personal jetzt auch noch reingebracht.
Also ich war mir nicht sicher, ob es Sinn macht, sie alle zu benennen. Auf der anderen Seite dachte ich mir dann auch wieder, wenn man ständig nur sagt, der Gerichtsmediziner oder der Doktor oder der Kriminaltechniker oder der andere Kriminaltechniker. Ich habe die vorsichtshalber auch in unsere Personalliste erstmal mit aufgenommen, damit wir später entscheiden können, ob wir da noch irgendwas machen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, das hatte ich, glaube ich, auch irgendwo als Kommentar mit reingeschrieben, dass zum Beispiel hier PC Williamson tatsächlich eine Frau ist, die ja Jonah quasi schon auch nochmal befragt hatte und dass Jonah mit ihr vielleicht einfach ein bisschen besser klarkommt oder dass einfach Taylor ein Typ ist, den sie schon länger kennt, sodass definitiv die Chemie besser ist als mit Fumble.
Ja. Und der Fumble hat ja sowieso Dreck am Stecken. Das haben wir ja
das letzte Mal schon. Das haben wir ja nur schon festgelegt, dass es da irgendwie nicht mit rechten Dingen zugehen kann.
Ja. Ich mag ihn auch nicht. Er ist wirklich ein ekliger Typ.
Ja, so ist es nämlich.
Ja, großartig. Ja, und dann hast du natürlich am Schluss diese spannende, dezente Ankündigung da oder Andeutung gemacht von diesem mutmaßlichen Hexenritual, das die gute Granny noch kurz vor ihrem frühzeitigen Ableben da durchgeführt hat. Da hätten wir ja unter Umständen noch weitere Verdachtsmomente dann irgendwie.
So sieht es aus. Man braucht ja in so einem ordentlichen Krimi immer mehrere Möglichkeiten. Und wir wissen letztendlich dann als Einzige, welche Möglichkeit sich dann verwirklicht. Nun gut, ihr, die ihr hier zuhört, wisst ja auch schon, dass da irgendwie was, aber möglicherweise ist es ja auch so, dass die Personen, die wir ja immer noch nicht so näher definiert haben, aber es, ja, wir haben uns schon darauf geeinigt, dass es wohl ein Mann sein wird.
Der Täter.
Genau. Also
ja,
genau.
Natürlich.
Dass es da letztendlich vielleicht auch so ist, dass dieser Täter auch vorher versucht hat, irgendeinen Hexenfluch an den Start zu bringen, der nicht geklappt hat oder was auch immer. Könnte ja alles sein, muss ja aber gar nicht. Ne? Es kann eben einfach nur eine falsche Fährte sein. Wir werden es im Verlauf der Geschichte sicherlich feststellen.
Ja, also jetzt nur noch mal eine Frage für Dove, also für mich. Du weißt auch noch nicht, wer es war, oder? Oder habe ich nur was nicht
mitgekriegt? Also ich habe jetzt wirklich noch keine wirkliche Person im Kopf. Also so wie jetzt wie den Fumble, der mir dann irgendwann so eingefallen ist. Aber wir sind uns, denke ich mal, relativ einig darin, dass diese Person zumindest irgendwie was auch mit dem Fumble zu tun hat.
Ja, ich denke auch.
Also, ja, also vielleicht ist es ja tatsächlich einer der Dorfhonoratioren, der dementsprechend ebenfalls in der Bridge-Runde mit Fumble und Granny Smith gesessen hat. Wäre jetzt zumindest eine Variante, wie man wie diese Person tatsächlich auch bestimmte Informationen aus dem eher privateren Bereich von Granny, wozu ja letztendlich auch dieses Manuskript oder gehört haben könnte. Es könnte ja zum Beispiel eben tatsächlich sein, dass dieses Manuskript sich weder im Laden noch in ihrer Küche, sondern vielleicht in dem Salon befunden hat, wo dieses letzte Bridge-Spiel stattgefunden hat. Und ja, es da mehr oder weniger lapidar in der Gegend rumlag, weil Granny sich da auch nicht mehr oder sie hat vergessen, es wegzuräumen und so weiter. Ja, das müssten wir uns dann tatsächlich noch überlegen, was wir da dann als Szenerie haben wollen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was jetzt so früh noch nicht notwendig ist. Denn erstmal muss es ja jetzt überhaupt so ein bisschen in die Richtung gehen, dass das dass erstmal auch unsere Tiere mit ins Spiel kommen.
Ja, ja. Also ich meine, der Freddy hat natürlich schon einiges gemacht oder war nicht sehr hilfreich, aber der wie heißt er?
Alistair.
Genau. Ich bin immer ganz schlecht mit Namen, ganz fürchterlich.
Ja,
der hat ja bisher nur der tauchte ja quasi immer nur mal so kurz so als Schatten auf. Der ist ja noch nicht wirklich aktiv geworden.
Ja, ja. Also ich habe ja nebenbei jetzt schon mal auf eins unserer Denkbretter geguckt, wo ich ja so ein bisschen die Chronologie der nächsten Szenen schon mal vorab skizziert habe.
Habe ich immer noch nicht.
Und danach wäre es jetzt so, dass quasi das nächste Kapitel erstmal wieder mit Jonah anfängt, nämlich, dass sie mittlerweile dann irgendwie erstmal wahrscheinlich in der Redaktion ankommt und irgendwie natürlich mit Sam irgendwie klären muss, dass also sie nicht nur keinen Fatsch, sondern auch noch ein anderes Problem hat sozusagen. Mhm. Und vielleicht wird sie dann in irgendeiner Form von ihm gnädigerweise eben nach Hause geschickt oder so, dass sie sich erstmal beruhigen soll. Und sie ist der Meinung, sich eigentlich am besten damit beruhigen zu können, indem sie quasi an diesen Nachruf schreibt. Mhm. Ja, und das wäre hier dann, dass sie nämlich beim Schreiben dieses Nachrufes in ihre Unterlagen guckt, weil sie ja kürzlich Granny für was anderes interviewt hatte und dabei dann eben auch Fotos gemacht hat und sie dabei dann eben merkt, Moment, die Pfanne hat da ja nicht gehangen.
Mhm. Ja. Ja, und, ja, also da, genau.
Und deswegen dann quasi erstmal ja irgendwie sich überlegt, okay, da müssen wir noch mal bei, also muss ich wohl nach St. Austell und mich mit den Polizisten noch mal ins Benehmen setzen. Und dann wäre die nächste Szene, die ich jetzt so hier mal aufgeschrieben hatte, dass jetzt also das Thema ist, dass Granny eben frei ist, aber immer noch in der Küche, weil sie gar nicht weiß, dass sie theoretisch durch Wände gehen kann. Also nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, weil ja eben sämtliche Gegenstände und auch Menschen und so erstmal einen gewissen Gegendruck ausüben und sie einfach nur ein bisschen vehementer sein muss, um dann da durchzukommen. Deswegen ist sie jetzt, spukt da quasi in der Küche rum, bis dann letztendlich Alastair reinkommt. Und er hat ja, würde ich jetzt mal sagen, ohnehin schon irgendetwas in ihr erkannt. Ja. Und dann wird die Szene eben sicherlich beinhalten, dass die beiden irgendwie in eine Kommunikation kommen. Da weiß ich jetzt selbst noch nicht so genau, wie sich das ergeben wird. Das werde ich vermutlich dann situativ entscheiden. Aber das ist auf jeden Fall jetzt mein Plan für meine nächste Szene, die ich möglicherweise sogar auch schreiben könnte, ohne dass du deine Szene geschrieben hast. Also insofern wundere dich nicht, wenn jetzt dann zwischendurch wieder bei dir die Aussage kommt, ich hätte die Datei geändert. Vielleicht kannst du das ja irgendwie in deinem System abschalten. Ich will dich ja nicht unter Druck setzen.
Ach. Unter Druck arbeite ich doch immer am besten.
Ja, okay. Na dann.
Nee, also das schaffe ich schon. Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt abschalten könnte. Also keine Ahnung. Vielleicht, wenn ich mal jetzt häufiger an dem Dokument arbeiten würde, würde dich dein System vielleicht auch da so provozieren. Dann wüsstest du mal, wie sich's anfühlt.
Ja, richtig. Also ich sehe das. Also bei mir ist es aber, glaube ich, eher so, dass an diesem Dropbox-Symbol einfach ein Punkt erscheint und ich erst da drauf gehen muss, weil ich diese wirklichen Direkt-Live-Mitteilungen abgeschaltet habe. Das ist es nämlich, dass du wahrscheinlich diese Mitteilung, die daraus entstehen, dass du die einfach abschaltest. Dann siehst du zwar so einen roten Booker da dran, aber das ist ja egal.
Aber den kann ich ignorieren.
Richtig.
Ja, genau. Ja? Ah ja, okay, das ist ja, siehst du, man muss nur mal mit Profis reden. schon wird mir wieder einiges klar. Ja, sehr gut, dann wird mein Leben viel entspannter, wobei andererseits motiviert mich das natürlich bis zu einem gewissen Grad auch, wenn ich sehe, dass du so fleißig bist und aber diesmal musste ich halt leider sagen, ich schaff's einfach nicht. Also ich
mir geht's ja manchmal auch hier mit meinen Texten für den fantastischen Montag manchmal auch so, dass ich gerade irgendwie auch so merke, morgen ist Montag und ich habe es immer noch nicht geschafft. Ich habe möglicherweise, weil ich einfach den Kopf nicht frei hatte, noch nicht mal eine Idee. Dann ist es eben auch so, dass ich dann im Zweifelsfall sage, dann wird's halt Montagabend. Und wenn es dann nicht Montagabend wird, wird's vielleicht auch Dienstag. Letztens ist es auch einer der Kolleginnen so gegangen, die meinte, ich muss das um eine Woche verschieben, weil ich hier gerade Abgabe habe. Ja, und das ist halt so. Ja, dadurch, dass wir es ja wirklich freiwillig und eben eher als Hobby machen, muss es eben sich halt in das restliche Leben einfach einpassen.
Ja, und das ist ja genau, also das ist ja eigentlich auch das Schöne, was ich ja an dem Projekt so mag, dass wir eben halt, dass es eben ein Hobby ist. Also der ganze Podcast und auch die Geschichte, dass das eben wirklich Spaß ist und nicht so, sich nicht so nach Arbeit anfühlt, wie halt alles ja. andere.
Ja, ja.
Also so geht's mir jedenfalls.
Ja, gut. Bei mir, da es ja nicht meine Hauptarbeit ist, ist es für mich tatsächlich immer noch so ein kleines bisschen mehr Ausgleich als reine Arbeit, aber es ist auch trotzdem so, dass manchmal mich eben die Texte so entweder gedanklich oder rein wirklich aus dem Computer angucken und dann sagen, du wolltest doch da noch ein bisschen was schreiben, wolltest du nicht irgendwie dranbleiben und so, ja, und dann muss ich dann auch zu meiner, also mir selber die Schande eingestehen, dass es eben manchmal nicht geht, aber ja. Irgendwie kriegen wir das hin.
Ja, ja, natürlich. Also ich bin voll committed auf diesen Krimi da. Also da braucht ihr euch jetzt hier euch keine Illusionen hingeben, liebe Leute. Wir, da müsst ihr jetzt durch.
Richtig, also das wird definitiv was. Ich hätte noch eine Sache, die ich dir jetzt noch mal vortragen könnte, die Bitte. Aber auch erst viel später in der ganzen Geschichte vermutlich drankommt und jetzt natürlich auch noch mal ordentlich spoilert. Mir ist nämlich kurz nachdem wir, oh, das ist jetzt wieder Zeitreise pur, also in der Episode, die nach dieser Episode kommt, haben wir uns mit Vera unterhalten und Vera hat uns ja auch ein neues Prop für die Geschichte an die Hand gegeben, nämlich einen Saugroboter namens Lisa mit eingebauter Kamera und App-Steuerung. Und mir ist tatsächlich noch, während wir so die letzten Worte gesprochen hatten in dieser Aufnahme, eigentlich so fast so eine Szene eingefallen. Ich könnte sie dir mal irgendwie zu Gehör bringen, also euch allen damit.
Ja, unbedingt.
Wenn du magst.
Unbedingt.
Also. Sam, also ihr Redakteur, ist im Verlauf der Geschichte tatsächlich irgendwann mal so übergriffig, dass er Jonah nicht nur eine solche Lisa, also so einen Saugroboter schenkt, sondern auch noch, vielleicht hat sie ja ein Diensthandy, auf diesem Diensthandy eine App installiert, die dazugehört. Ja, er findet das toll. Sie regt das natürlich kolossal auf und deswegen ignoriert sie das alles. Aber so, ich würde mal sagen, gen Schluss der Geschichte kommt es dann irgendwie dazu, dass sie aus Gründen von Freddy getrennt wird. Und das Ganze vielleicht auch schon ziemlich dramatisch irgendwie ist, also weiß ich nicht, er will ihr, also er hat irgendwas rausgefunden oder hast du nicht gesehen und sie suchen sich jetzt quasi gegenseitig. Sie ist nun gerade nicht zu Hause, kommt aber auf die Idee, mit der App aus der Ferne zu schauen, ob er nach Hause gerannt ist, weil es gibt da so eine Hundeklappe, ja, wodurch er reinkäme bei ihr. Mhm. Und da sieht sie allerdings bei sich zu Hause nicht nur ihn, sondern auch die Beine von einer Person XY, die eben Freddy hinterher geht, rennt, wie auch immer. Und es sieht tatsächlich auch so aus, als ob diese Person mit Freddy irgendwas Fieses anstellen würde. Und damit wäre dann ein Kapitel zu Ende.
Das ist ja fürchterlich.
Jo.
Du Hundehasser, du.
Nein.
Der arme Freddy. Ja, ja. Aber also auf Saugroboter Lisa freue ich mich schon so wahnsinnig.
Ja,
das
war
wirklich, also das ist ein Spitzengehen. Aber das hört, also jetzt, wir sagen jetzt nichts mehr, weil das hören die Leute ja erst in der nächsten Folge, was es mit Lisa wirklich auf sich hat.
In der Tat, ja.
Das war wirklich so schön.
Ja, genau. Und damit wir heute auch noch ein bisschen was anderes machen, als hier uns über unsere im Werden begriffene Geschichte zu unterhalten, wollten wir euch auch noch mal an anderen Dingen teilhaben lassen. Und dazu habe ich mal was vorbereitet.
Das Current Read Update. Einblicke in Leseerlebnisse von Schreibenden.
Denn, liebe Karin, du hattest ja, glaube ich, gesagt, dass du da etwas vorbereitet hättest.
Ja, ich habe endlich mal wieder ein absolutes, mega, super, duper, Gänsehaut, Herzensbuch entdeckt. Wow. Also sowas habe ich ja wirklich, also erinnert euch vielleicht oder du auch konkret, als ich mal, das ist jetzt bestimmt schon 2 Jahre her,
Bist du vom Stuhl gekippt oder ist Scotty da?
Scotty ist scheiße. Ich hab's nicht gehört, dass die nach Hause gekommen sind. Und er ist wirklich durch die Tür gebrochen und quasi seitlich auf mich draufgesprungen. Ah, Scotty, bitte. Psst, psst. Ja, ich hab dich auch lieb. Aua!
Oh weia, oh weia, oh weia.
Scotty ist gut. Ich freue mich auch sehr, dich zu... Aua.
Oh
weia. Ja, also ich versuche jetzt einfach weiterzumachen.
Genau.
Dann hat er auch noch einen Schuh geklaut, ich fasse das nicht. Dieses Tier ist einfach irre. Entschuldigung. Also ein Herzensbuch, das letzte in der Riege oder das vorletzte war für mich der Gesang der Flusskrebse.
Mhm.
Fand ich ja ganz toll. Und dann, was ich auch noch sehr, sehr großartig fand, das ist aber jetzt auch schon über ein Jahr her, war ja, da hast du mir den Tipp gegeben, dass das Buch Anna von Sue Monkitt.
Ja.
Und seitdem warte ich vergeblich auf Lesehighlights.
Aha.
Und jetzt habe ich aber eins gefunden.
Okay.
Und es ist tatsächlich auch ein Bestseller. Ich bin ja ehrlich gesagt immer so ein bisschen skeptisch, was so die großen Spiegel-Bestseller angeht. Wobei, ist eigentlich albern, weil warum sollen das schlechte Bücher sein?
Nee, also nur weil sie gehypt werden, heißt es ja noch lange nicht, dass sie zu Unrecht gehypt werden.
Nein, also aber dieses Buch ist absolut mega, mega, mega fantastisch.
Okay.
Es ist eine Frage der Chemie von Donny Garmus.
Das hat es, wer war denn? Hattest du davon berichtet oder jemand anders? Also zumindest diesen, oder das war oft, dass ich es auf der Messe irgendwo gehört habe.
Du hast bestimmt auf der Messe gesehen, das war da auch ganz groß und ich habe das jetzt wirklich, ich habe es erst vor ein paar Tagen angefangen und bin eigentlich auch schon fast durch und es ist so, so, so unglaublich toll. Es ist so fantastisch geschrieben. Also da ist wirklich alles drin. Also die Handlung, ich kann euch mal den Klappentext vorlesen. Elizabeth Zott, also Zott auf Deutsch, Zott wahrscheinlich, wird ihr Leben verändern. Elizabeth Zott ist eine Frau mit dem unverkennbaren Auftreten eines Menschen, der nicht durchschnittlich ist und es nie sein wird. Doch es ist 1961 und die Frauen tragen Hemdblusenkleider und treten Gartenvereinen bei. Niemand traut ihnen zu, Chemikerin zu werden. Außer Calvin Evans, dem einsamen, brillanten Nobelpreiskandidaten, der sich ausgerechnet in Elizabeths Verstand verliebt. Aber auch 1961 geht das Leben eigene Wege und so findet sich eine alleinerziehende Elizabeth Zott bald in der TV-Show Essen um 6 wieder. Doch für sie ist Kochen Chemie und Chemie bedeutet Veränderung der Zustände.
Mhm.
Und es ist, also der Klappentext ist so mittel, finde ich. Wobei, dann ist noch so ein lustiger Spruch dabei, da steht, so smart wie Damen Gambit, so amüsant wie Mrs. Maisel. Und das wiederum trifft es ziemlich gut.
Ah, okay.
Also die Kombi, also ich weiß nicht, ob du diese Schachminiserie gesehen hast, das Damen Gambit.
Nee,
hast du
wahrscheinlich ich habe es auf irgendwie Netflix, ja. Letztendlich nicht geschafft, aber vielleicht mache ich das.
Also das ist Hammer und Mrs. Maisel ist ja auch so diese Comedy-Serie.
Mhm.
Die auch in dieser Zeit spielt und das ist wirklich großartig. Elke Heidenreich sagt dazu, in Elizabeth Zott verliebt man sich total. Sie ist so toll und natürlich dargestellt, dass ich sie sogar gegoogelt habe. Die muss es doch wirklich geben, habe ich gedacht.
Jetzt? Lange habe ich nicht. Natürlich, ich hatte das Buch in der Hand, am Verlagsstand.
Ja, ich wusste genau. Und sie sagt, lange habe ich nicht ein so unterhaltsames, witziges und kluges Buch gelesen wie dieses. Und jetzt bin ich kein Fan von Elke Heidenreich, muss ich sagen, aber das unterschreibe ich. Also diesen Satz unterschreibe ich total. Dieses Buch ist der absolute Knüller. Das ist wirklich
sehr cool,
grandios. Ich habe eine Szene, also das kann ich jetzt nicht erzählen, weil das würde jetzt total spoilern. Aber eine Schlüsselszene, eine wirklich dramatische Schlüsselszene, so ein Freak-Accident, würde ich mal sagen, wird plötzlich aus der Perspektive des Hundes, der übrigens 6:30 heißt, großartig. Also wird aus der Perspektive des Hundes erzählt. Und das, also das hat mich fast gekillt. Also das war wirklich, ist also so brillant, wie die Perspektivwechsel da einfließen und wie auch so die Zeitstränge miteinander verwoben sind. Und das ist wirklich, es ist ganz, ganz großartig gemacht. Also wirklich sensationell. Und ich wünschte, ich könnte so schreiben wie Bonnie Garmus. Sage ich ja nicht bei vielen, aber in dem Fall, ja.
Cool.
Habe ich noch ein bisschen was vor mir. Wirklich cool. Sensationell. Es ist ein Riesenspaß und es ist total genial komponiert, gestrickt und ja, sehr unterhaltsam und ganz, ganz, ganz,
ich ganz wusste, toll. Ich wusste doch, als ich es in die Hand genommen habe, das Buch wird mich nicht sofort wieder verlassen, sozusagen. Also kommt das auf jeden Fall auf den SUB.
Ja, unbedingt. Also das wirklich kommt ja nicht so oft vor, dass ich sage, das muss man lesen, aber das, also man muss es natürlich nicht, aber es ist wirklich richtig, richtig, richtig toll.
Sehr schön. Ja. Übrigens, weil wir gerade bei den aktuell in ja lesen oder was auch immer sich zuführen befindlichen Werken zugange sind. Ich weiß nicht, ob wir in der nächsten oder in der letzten Folge oder, naja, ihr wisst, was ich meine, uns darüber unterhalten hatten, dass das mit Good Omens ja für uns beide erstmal irgendwie so ein Rohrkrepierer war und du es dir dann nochmal reingezogen hast und dich gefragt hast, warum fand ich das eigentlich schlecht? Ich habe mich genau deswegen jetzt auch nochmal dazu bemüßigt gefühlt, es auch nochmal anzufangen. Und das geht mir ganz genauso. Es ist ja wirklich genial. Also ich habe, und zu meiner Schande muss ich gestehen, von Neil Gaiman noch nichts gelesen wirklich. Muss ich unbedingt nachholen, habe ich halt noch nicht geschafft. Aber er hat ja da auch, ich weiß nicht, ob er Regie geführt hat, aber auf jeden Fall, wenn er im Prinzip so auch Bücher schreibt, dann weiß ich, dass ich sie lesen muss. Ich meine, ich weiß es ja sowieso, weil alle ja immer so des Lobes voll sind. Aber er ist ja wirklich sehr, sehr cool, die Sache. Und ich bin zwar erst bei Episode 3, aber ja, da ist wirklich eine ganze Menge drin. Nicht einfach so dieser typische Slapstick-Schenkelklopfer, sondern da sind ja auch ein paar durchaus intelligentere Sachen dabei, ja.
Ja, total. Also es macht wirklich Spaß, das zu sehen. Ich würde noch mal ganz kurz, weil ich noch gerade was entdeckt habe, ein Zitat, was die Autorin über ihre Heldin sagt. Und das hat auch so wahnsinnig zu mir gesprochen, weil ich das total nachempfinden kann. Ich weiß, das können ganz viele nicht nachempfinden, dass eben die Protagonisten gerne mal so ihr Eigenleben führen und dass man dann als Schreibende irgendwie davor sitzt und sich denkt, Entschuldigung, habe ich hier auch noch was zu melden? Also sie sagt, Bonnie Garmus sagt, von Anfang an wollte ich von einer Frau schreiben, die wusste, wer sie war und nicht und sich nicht ständig die Frage stellte oder stundenlang darüber nachdachte, was oder wie sie sein sollte. Manchmal musste ich sogar über ihr Selbstbewusstsein staunen. Sie zerbricht sich nicht den Kopf, sie handelt. Aber mit einem derartigen Selbstbewusstsein geht auch eine gewisse Blindheit einher und dadurch bekommt sie natürlich Probleme. Die Menschen reagieren mit einer Mischung aus Verwunderung, Frustration, Humor und Neid auf sie. Elizabeth hat weder Zeit noch Lust, es anderen recht zu machen. Zudem hat sie keinerlei Hang zu Konfliktscheu, Manipulation, Lügen und Verstellung. Sie findet das zu anstrengend. Warum die Dinge nicht beim Namen nennen? Jo. Es kam vor, dass ich unwillkürlich laut sagte, willst du das wirklich sagen, Sot? Willst du wirklich so weit gehen? Und sie antwortete, was? Wieso denn nicht? Sie hat diese Mischung aus Naivität gepaart mit einer reizbaren Ungeduld, die mir beim Schreiben ungeheuren Spaß machte. Sie behandelt Geschlechterklischees gleichsam wie Schreibfehler, wie kurzzeitige Aussetzer des Urteilsvermögens und ist sicher, dass alles nur mal, dass alle nur noch mal ihre Margaret Mead und Charles Darwin lesen müssen, um wieder richtig in die Spur zu kommen. Also das finde ich, ja, diese Figur ist einfach so großartig und ich kann mir gut vorstellen, dass es wahnsinnig Spaß gemacht hat, diese Protagonistin zu schreiben. Das ist wirklich, die ist der Knaller.
Oh ja, oh ja. Also du hast sie mir jetzt schon nicht nur ans Herz gelegt, sondern sie quasi schon drin eingeschlossen. Das klingt so klasse. Das muss ich auch unbedingt mir reinziehen, das Buch.
Ja, gibt's auch als Hörbuch, kann man auch hören.
Naja, das könnte passieren bei mir.
Ja.
Und ich weiß, wir sind über die Stunde jetzt quasi schon drüber, aber aus Gründen möchte ich dir jetzt auch noch einen anderen vor den Latz hauen.
Bookblind Date. Die Blindverkostung für Bücher.
So, ja, also ich bin einem Buch über den Weg gelaufen und ich würde es dir gerne vorstellen. Und ich bin mir allerdings ziemlich sicher, dass du relativ schnell sagen wirst, ja, natürlich ist doch das. Ja? Aber trotzdem möchte ich es einfach versuchen, sozusagen.
Ja,
hau raus. Wir fangen ja wie immer mit dem Cover an. Mhm. Auf dem Cover ist einerseits relativ, relativ wenig los. Also es ist schon, es besteht nur aus wenigen Elementen, aber gleichzeitig ist eine ganze Menge los. Dann sind auf diesem Cover gleich zwei Tiere, nämlich ein Pinguin und ein Wal. Gut, der Wal ist jetzt nur als Fluke zu sehen. Und deswegen denke ich mal auch schon, das ist dir garantiert schon irgendwie über den Weg gelaufen. Denn ich kenne ja deine Vorliebe für Wale. Mhm. Und diese Fluke, zumindest der eine, die eine Flosse dieser Fluke sozusagen, ist auch so ein bisschen umgeklappt. Man hat das Gefühl, dass das Boot, was direkt oben drüber quasi kopfüber in der Luft schwebt und jemand, der da drin sich befindet, so aussieht, als würde er gleich rausfallen, eigentlich für mich fast so aussieht, als hätte dieser Wal quasi dieses Boot so hochgeschnippt, irgendwie so, weil es ihm gerade Spaß macht. Dazwischen stehen auf dem ansonsten leeren, beigefarbenen oder weißen Cover einfach nur Autorenname, AutorInnenname und der Titel. Mhm. Weißt du es schon?
Nee, ich bin gerade völlig blank.
Das ist ja cool.
Ja. Dann, ich bin jetzt hier auch besorgt, weil ich jetzt hier ein Pinguin- und Walbuch nicht kenne und ich liebe Pinguine und Wale.
Ich schon alleine, deswegen wollte ich es dir unbedingt heute noch um die Ohren hauen. So, ich hätte dann mal den Klappentext.
Ja, hau raus.
Die Fähre braucht vom Festland eine Stunde auf die kleine Nordseeinsel, manchmal länger, je nach Wellengang. Hier lebt im einen der zwei Dörfer seit fast 300 Jahren die Familie Sander. Drei Kinder hat Hanne großgezogen, ihr Mann hat die Familie und die Seefahrt aufgegeben. Nun hat ihr Ältester sein Kapitänspatent verloren, ist gequält von Ahnungen und Flutstatistiken und wartet auf den schwersten aller Stürme. Tochter Eske, die im Seniorenheim Seeleute und Witwen pflegt, fürchtet die Touristenströme mehr als das Wasser, weil mit ihnen die Inselkultur längst zur Folklore verkommt. Nur Henrik, der Jüngste, ist mit sich im Reinen. Er ist der erste Mann in der Familie, den es nie auf ein Schiff gezogen hat. Nur immer an den Strand, wo er Treibgut sammelt. Im Laufe eines Jahres verändert sich das Leben der Familie Sander von Grund auf, erst kaum spürbar, dann mit voller Wucht.
Toll. Also, ich weiß nicht, warum ich das Buch nicht kenne, aber ich kenne es nicht.
Ah.
Aber es klingt genau so, als müsste ich es unbedingt kennen.
Du, und ich habe Teile davon vorgelesen bekommen und war, ich kannte von der entsprechenden schreibenden Person zwar bisher Titel, habe aber die Geschichten selber noch nicht gelesen, noch nicht dazu gekommen. Es ist auch schon was verfilmt worden. Und
es ist von Dörte Hansen.
Ja, in der Tat.
Aha, ja. Jetzt, ja.
Ach, es das ist ja cool. Ist zur See von Dörte Hansen.
Genau.
Weil wir tatsächlich, also es war auch so eine spontane Entscheidung, als wir uns dann nun entschlossen haben, eben zur FBM zu fahren, habe ich dann noch für den...
Frankfurter Buchmesse für alle, die mit Abkürzungen nicht könnt.
Hast recht. Ja. Hatte ich für den Freitagabend einfach noch nach irgendeiner buchigen Veranstaltung gesucht und stellte fest, dass im Schauspiel quasi Dörte Hansen aus Zur See liest. Und es begab sich ebenfalls, dass wir zweite Reihe Mitte noch zwei Plätze gesehen haben. Und die habe ich dann natürlich direkt reingezogen und wir haben ihr quasi auf dem Schoß gesessen, wie sie quasi da eben im Gespräch war mit einer anderen Frau, die ich jetzt nicht wirklich einschätzen konnte. Also sie wurde auch vom Literaturhaus vollmundig vorgestellt, kam jetzt allerdings eher so, als wäre sie gerade in Anführungsstrichen vom Discounter gekommen, irgendwie an, mit so einer kleinen Tasche unterm Arm oder so in der Richtung. Dann kam Dörte Hansen und dann haben die sich unterhalten. Und sie hat eben verschiedene Sachen vorgelesen, indem sie quasi alle Teile dieser Familie einmal kurz in einer Szene beleuchtet hat. Und also in dem, was sie vorgelesen hat, habe ich schon festgestellt, da ist ja gar keine wörtliche Rede. Aber es hat mich null gestört. Sie hat also wirklich eine Art und Weise, zwar beschreibend, also eigentlich so dieses Tell, Don't Show sozusagen, aber sie macht das auf eine Art und Weise, dass du trotzdem sowas von drin bist in diesem, du bist direkt auf dieser nicht näher genannten friesischen oder was auch immer Insel und hast auch sofort die Denke der Leute. Und das sind auch so total interessante Leute, ja. Dann ist es so, du denkst ihm, naja, das ist dann halt so eine Insel, wa? Ja. Und plötzlich kommt dann da also irgendein ein Kleinwagen mit einer 1500 Watt Anlage und da wird Death Metal drin gehört. Und es steigt eine Volltätowierte aus und geht in die Bäckerei. Ja. Und es ist wirklich, das sind Typen, die. Kannst du dir sowas von vorstellen? Und die sind auch so, und du kannst auch die Denke, obwohl du überhaupt nicht auf so einer Insel, also ich zumindest nicht, ich war noch nie auf so einer friesischen Insel, geschweige denn, dass ich da wirklich mal ernsthaft gelebt hätte oder so, aber die Gedankengänge, eben gerade auch hier zum Thema, dass das Inselleben zur Folklore verkommt, so geil. Also wirklich, ich hätte am liebsten lautlos gepustet, was man sich in so einer Veranstaltung dann ja lieber spart, aber richtig geil. Also ist definitiv ein Must-Read, weil Dörte Hansen kann's.
Ja, die kann's. Also die kann's auf jeden Fall. Ich habe ja auch so ihre Mittagsstunde so geliebt. Mhm. Das habe ich ja auch als Hörbuch gehört. Das war ja auch wirklich absolut fantastisch. Gesprochen. Jetzt, du hast mich total auf dem falschen Fuß erwischt, weil jetzt habe ich mir dieses Cover gerade eben nochmal genauer angeguckt. Mit dem Pinguin, also ehrlich.
Mann. Es ist das Verlagslinie, ihr Lieben. Ja. Aber ich wollte Karin einfach ein bisschen durcheinander bringen. Es ist bei Penguin Books erschienen und dementsprechend ist da vorne natürlich ein Pinguin drauf.
Ich hier voll gedacht, was ist jetzt in der Geschichte mit Wal und Pinguin und Ja, voll reingefallen. Ja, nee, also
sowas muss auch mal sein.
Ja, sehr gut. Also das ist also bisher ungehört und ungelesen. Sicherlich auch ein echt toller Tipp. Dörte Hansen kann ich auch immer empfehlen und das werde ich mir vielleicht dann direkt mal nach eine Frage der Chemie geben.
Ja.
Warum nicht?
Eben, weil ich glaube, nach einem guten Buch darf man durchaus auch ein anderes gutes Buch lesen.
Ja, oder vielleicht sollte ich erstmal ein schlechtes lesen.
Warum? Nein, ja, eben, Leben ist zu kurz für schlechte Bücher.
Ja, aber dafür liest man echt viele davon, irgendwie so versehentlich. Also ich jedenfalls.
Naja. Also ich bin inzwischen bei Abbrechen. Also da halte ich nicht mehr durch. Das lasse ich los. Um nochmal mit Episode 79 zu kokettieren.
Absolut, also das sehe ich genauso, also wenn es wirklich ein richtig schlechtes Buch ist, aber die meisten sind ja eben nicht richtig schlecht, sondern die sind halt okayisch.
Ja. Ja?
Und okayische Bücher, die lese ich dann schon, weil die sind natürlich. Dann vielleicht sogar auch mehr als okayisch, sondern irgendwie sogar auch nett. aber halt eben nicht so solche Wow-Bücher. Ja? Und nach so, und also eben dieses Eine Frage der Chemie ist für mich ein totales Wow-Buch und ich könnte mir vorstellen, dass auch zu See ein Wow-Buch sein wird. Ja, mal sehen. Egal. Also das sind jetzt Luxusprobleme. Das kann ich ja dann entscheiden, wie ich das dann machen werde.
Absolut. Jo. 1,14 passt. Ne?
Passt, wackelt und hat Luft.
Genau. Wir machen uns jetzt mal wieder auf in die Prärie.
Genau, und in der nächsten Folge dürft ihr euch auf die wundervolle Vera Nentwich freuen.
So sieht's
nämlich
aus.
Das kann man schon mal sicher sagen, weil die haben wir nämlich schon verarztet.
So sieht's aus.
Und dann sind wir aber wieder chronologisch irgendwann.
Jo, hoffentlich.
Ja. Tschüss.
Macht's gut.